Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch.
Herzlich willkommen zu Breitband mit Markus Richter und
Vera Linz und herzlichen Glückwunsch an Google, die Suchmaschine und damit auch an den Konzern dahinter, denn die feiern ihr 20-Jähriges.
Diesen Glückwunsch, diesen Unvoreingenommen gibt es aber in der Sendung nur an dieser Stelle, denn Google ist mittlerweile zu einem umstrittenen Begleiter unseres digitalen Alltags geworden.
Ja, Google hat viele praktische Produkte, die den Alltag erleichtern, aber eben auch ein fast unreguliertes Quasi-Monopol und darüber wollen wir heute sprechen.
Und wir haben auch Netzmusik mitgebracht, Musik, die unter Creative Commons Lizenz kostenlos heruntergeladen werden kann und das wird auch als Fanservice benutzt.
Wie zum Beispiel vom Power-Pop-Trio Dude York aus Seattle, die ihre letzten Alben zwar regulär bei Hardly Art veröffentlicht haben, aber auf ihrer Bandcamp-Seite immer wieder auch Musik unter Creative Commons verschenken. Zum Beispiel The Lake, ein Song aus ihrer Anfangszeit.
Breitband. Band Topic.
20 Jahre ist es her, dass Larry Page und Sergey Brin, zwei Doktoren aus Stanford, ihre neue Suchmaschine online stellten. Im Hintergrund lief ein neuer Suchalgorithmus, damals noch unter dem wenig sexy Namen Backrub. Aber der Algorithmus war so gut und die Weiterentwicklung verlief so erfolgreich, dass Googlen heute das Synonym für im Internet suchen ist.
Ja, und 2015 wurde dann Alphabet als Mutterkonzern gegründet, der bei allem die Finger im Spiel hat, was irgendwie digital ist. Aber für uns als Nutzerinnen und Nutzer ist Google aus dem Netz nicht mehr wegzudenken. Suchmaschine, Mail, Online-Dokumente, Navigation, Handybetriebssystem, Online-Werbung, all das lässt vergessen, dass Google auch scheitern kann. Vor allem im Bereich sozialen Netzwerken hat es das bewiesen. Kaum jemand erinnert sich noch an Google Wave oder auch Google Plus. Das wird wohl eher noch belächelt jetzt.
Ansonsten ist Google aber wirklich überall und in Deutschland ist das sogar so weit verbreitet, dass fast jeder, der im Internet ist, auch irgendwie irgendein Google-Produkt benutzt. Dabei nimmt die öffentliche Diskussion um den Datenschutz nicht ab, aber irgendwie sind wir Google trotzdem ergeben.
Dabei muss das ja gar nicht so sein. Ne? Wir gerade Deutschen haben ja zum Beispiel beim Thema Street View gezeigt, dass wir auf die Barrikaden gehen können. Egal, was man inhaltlich davon hält, Häuser zu verpixeln, hat es doch gezeigt, dass wir Google gegenüber nicht machtlos sind. Und dieses sehr seltsame Oszillieren zwischen Widerstand und Ergebenheit hat sich Matthias Finger mal genauer angeschaut.
Ich bin ein Opfer. Vor jeder Autofahrt schaue ich auf Google Maps nochmal schnell nach Staus. Ich benutze Google Mail, weil große Dateianhänge erlaubt sind. Und auf Google Docs können mehrere Leute kollaborativ an Dokumenten im Netz arbeiten. Geniale Idee. Ohne Google würde was fehlen. Genau da wird es kritisch, sagt Markus Beckedahl von netzpolitik.org.
Das Problem besteht halt darin, dass Google es geschafft hat, auf diversen Märkten ein Monopol oder beinahe Monopol zu errichten. Habe ich eigentlich dann zukünftig noch die Möglichkeit zu sagen, okay Google, das war's, ich gehe zur Konkurrenz. Ist da überhaupt noch eine Konkurrenz?
Der Internetriese wurde gerade für Marktmissbrauch bestraft. Er soll sein Handybetriebssystem Android gepusht haben. Es läuft auf 85% aller Smartphones. Auf ihn ortet uns Google auch bei ausgeschaltetem Standortverlauf. Trotzdem halten wir den Kaliforniern die Treue. Schizophren, meint der Autor des Buches, der Business-Romantiker Tim Leberecht.
Ich glaube, es gibt auch so ein bisschen so ein Denken, also die Mehrheit kann ja nicht irren. Ne? Also das ist so eine Art Vertrauensvorschuss, so eine natürliche Autorität, die wir Google geben, zu sagen, okay, also die sind unter solcher Beobachtung und sie haben so viele Nutzer, das kann ja so schlecht nicht sein. Also warum soll ausgerechnet ich jetzt ausscheren?
Der Mensch ist ein Herdentier. Google liefert Regime, zensierte Suchmaschinen und hat mal Kampfroboter hergestellt. Keiner weiß genau, was Google mit unseren Daten macht. Trotzdem nutzen 88% aller Deutschen auf ihren Rechnern Google als Suchmaschine. Bei den Smartphones sind es 98%. Es muss eine Art Stockholm-Syndrom sein. Meine Lieblingsthese zur Erklärung unseres Verhaltens?
Wir können gar nichts dafür. Mit psychologischen Tricks hat uns Google in die Abhängigkeit geführt.
Google beschäftigt viele Psychologen, um unsere Verweildauer im Netz zu verlängern. Doch diese Generalentschuldigung lässt Professor Markus Kleiner von der Hochschule der populären Künste in Berlin nicht gelten. Leider.
Das ist digitale Faulheit. Wir sind es gewöhnt, dass unser, wenn wir unseren Computer anschalten, Google da ist. Und wir setzen ja schon fast Google mit dem Internet an sich gleich. Und naja, man kriegt alles, was man will. Man hat eine Vorlage, in die man eingeben kann, eine Suchanfrage. Man kriegt Autokorrekturen. Also was willst du eigentlich sagen? Was willst du eigentlich suchen? Also Google denkt schon für uns. Und das ist furchtbar bequem.
Da wären wir also bei These Nummer 2.
Wir sind einfach Faultiere und zum Wechsel viel zu bequem.
Wir Deutschen sind Wechselmuffel und ändern nicht mal unseren Stromanbieter. Aber gut, probieren wir eine andere Suchmaschine. DuckDuckGo zum Beispiel. Und ich finde gefühlt nichts. Billionen Suchanfragen haben Google optimiert. Aber vielleicht könnte ich ja meine Gmail-Adresse aufgeben. Ein Adressbuch zum Exportieren habe ich dummerweise nicht.
Es gibt andere Menschen, die sind einmal so faul und leben nur mit ihrer Inbox und der Suchfunktion in ihrer Inbox. Dann fällt es natürlich ein bisschen schwerer, alle zu informieren und zu wechseln.
Damit dürfte wohl ich gemeint sein. Bei datenschutzfreundlichen E-Mail-Anbietern werden meine Mails zwar nicht mitgelesen, um mir Werbung zu schicken, aber Posteo zum Beispiel will 1 Euro im Monat. These Nummer 3.
Wir sind zu geizig und an die kostenlose Mentalität im Netz gewöhnt.
Natürlich ist Google nicht wirklich kostenlos. Wir zahlen mit Aufmerksamkeit. Und laut Forsa-Umfrage vertraut nicht einmal jeder dritte Deutsche den Technologiekonzernen in Sachen Datensicherheit. 2010 hatten wir es Google ja schon mal so richtig gezeigt.
Bis zum 15. Oktober können Bürger noch Einspruch dagegen einlegen, dass Fotos von ihren Häusern bei Google Street View gezeigt werden. Bislang haben schon Hunderttausende diese Möglichkeit genutzt.
Berichtet die Tagesschau. Die Angst vor Einbrechern, die sich bei Google Street View gemütlich die Ziele raussuchen, war irrational, aber trotzdem irgendwie greifbar. Die ältere Generation, die selber gar nicht im Netz unterwegs ist, hat sich erfolgreich aufgebäumt. Und jetzt ist die Gefahr durch Google eher diffus. Trotzdem müssen wir uns überlegen, wie es weitergehen soll. Jetzt muss die nächste Generation Schluffi entscheiden. Also wir.
Matthias Finger, über unser zwiespältiges Verhältnis zu Google-Produkten. Und von der eher persönlichen Perspektive wechseln wir jetzt in die gesellschaftliche. Als mittlerweile alltäglich genutzte Online-Infrastruktur bestimmt Google maßgeblich auch, was wir wahrnehmen, wie wir diskutieren und was wir nutzen.
Und über dieses Themenfeld haben wir mit Cory Doctorow gesprochen, der seit Jahren die digitale Entwicklung als Netzaktivist und im Blog Boingboing Tag für Tag begleitet, aber auch in Büchern wie Little Brother oder zuletzt Walkaway über die großen gesellschaftlichen Fragen nachdenkt. Und als erstes wollten wir von ihm dann in seiner Eigenschaft als Science-Fiction-Autor auch wissen, wie sieht ihr denn Google in 20 Jahren?
Well, you know, this is where being a science-fiction writer is very useful, because science-fiction writers understand that only an idiot tries to...
Deshalb ist es so praktisch, ein Science-Fiction-Autor zu sein, weil sie verstehen, dass nur ein Idiot versucht, die Zukunft in 20 Jahren vorauszusagen. Und das ist gut, denn wenn wir das wirklich könnten, dann wäre es egal, was wir tun. Der Grund, warum wir die Zukunft nicht vorhersagen können, ist, dass die Zukunft dadurch verändert wird, was Menschen tun. Und ich halte das Internet für den wichtigsten Platz, wo wir alle wichtigen Diskussionen führen über das Klima, Ungleichheit, wie und ob wir ein freies Internet wollen. Also geht es darum, was wir jetzt tun, damit das Internet in 20 Jahren ein besseres ist. Also hoffe ich, dass unser Handeln heute all diese Vorhersagen verhindert.
Viele nehmen Google ja als eine Suchmaschine wahr, was sicherlich auch stimmt, aber es hat sich viel in den letzten Jahren verändert. Sie forschen zu künstlicher Intelligenz oder denken Sie an Calico, das sich damit beschäftigt, das Leben zu verlängern. Was ist Google für Sie?
So, I think that Google is a good example of what happens when...
Ich denke, Google ist ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn ein Unternehmen zu groß wird und es nicht mehr weiß, wohin mit seinem Geld. Eine Sache, die passiert ist, dass sie alle möglichen seltsamen Ideen finanzieren, wie Unsterblichkeitsforschung. Und die andere ist, dass sie versuchen, mit finanziellen Ideen und Produkten ihre Dominanz zu erhalten, durch Lobbying beispielsweise.
Rules that allow them to maintain their dominance. And so Google on the one hand is, you know, I think arguably the best search engine we have.
Google ist vermutlich auf der einen Seite die beste Suchmaschine, die wir haben, und auf der anderen diese riesige Krake, die so groß und reich ist und ihr Geld auf korrupte Art und Weise nutzt. Und es ist wichtig zu wissen, dass Google zwar eine besondere Unternehmensstruktur hat und eine besondere Ausstrahlung und Atmosphäre, aber die Hauptanleger sind die gleichen wie bei allen anderen großen Unternehmen auch.
Its major institutional shareholders are literally the same major institutional shareholders behind every other large Fortune 100 or FTSE 100.
Ich würde gerne noch über ein weiteres Beispiel sprechen. Es gibt ja viele Vorbehalte gegenüber Google, außer Ihnen auch in der EU, vor allem wegen seiner Marktmacht und der Intransparenz gegenüber seines Algorithmus. Und in Europa wird nun versucht, diese Marktmacht einzuschränken, zum Beispiel durch den Artikel 13 der Urheberrechtslinie der Europäischen Union. Damit sollen Upload-Filter eingeführt werden, zum Beispiel auf Plattformen wie Googles YouTube. Und darüber wird am kommenden Mittwoch im EU-Parlament abgestimmt. Was wird aber damit vor allem erreicht? Wird damit das Urheberrecht tatsächlich gestärkt?
Well, I think it's pretty clear that this on the one hand won't help and on the other hand it will do harm.
Ich denke, es ist ziemlich eindeutig, dass das einerseits nicht helfen und andererseits sogar Schaden anrichten wird. Der Vorschlag bezieht sich auf ein System, das YouTubes Content-ID-System ähnelt, das ja Rechteinhabern erlaubt, Inhalte mit Urheberrechten an das System zu schicken und YouTube all das blockieren lässt, was mit diesen urheberrechtlich geschützten Inhalten identisch sein könnte. Diesem Vorschlag zufolge sollen nun solche Systeme für alle Arten von Inhalten auf allen Plattformen errichtet werden. Noch gibt es nichts, was das wirklich ausführen könnte. YouTube erlaubt nur großen Rechteinhabern Anspruch auf Urheberrechte zu erheben, die Content-IDs verwenden. Der Vorschlag der Europäischen Union erlaubt aber allen Rechteinhabern, das zu tun. Sie sagen, sie wollen die kleinen Leute schützen. Das heißt, jeder kann im Prinzip alles über diese Upload-Filter hochladen.
The full works of William Shakespeare
Ich könnte das komplette Werk von William Shakespeare auf WordPress hochladen und behaupten, dass ich all diese Worte besitze. Und niemand könnte mehr Shakespeare in seinem Blog zitieren, bis jemand von WordPress kommt und all die Millionen von Ansprüchen, die ich angemeldet habe, wieder entfernt. Und bis das geschehen ist, könnte ich einen Bot benutzen, um weitere Millionen von Ansprüchen hochzuladen. Und mir würde keinerlei Strafe drohen. Sie sehen also, wie man das auch als Mittel der Zensur verwenden könnte. Was die EU also im Grunde vorschlägt, ist, Google eine Lizenz zu verkaufen, die dem Unternehmen ermöglicht, die letzte Suchmaschine zu sein, die wir jemals haben werden. Im Gegenwert von ein paar hundert Millionen Dollar für deutsche Zeitungsfamilien und andere Inhaltsträger. Und das wird zum Schaden aller europäischen Internetnutzer sein, mich selber eingeschlossen. Ich bin auch Europäer.
Das ist ja die eine Sache sozusagen, und weil es jetzt gerade mehrfach Erwähnung fand, können wir auch gleich über die andere Sachen sprechen, die immer mit Google Erwähnung finden, das ist der Datenschutz. Google weiß ja sehr viel über seine Nutzer. In Deutschland zum Beispiel sind 90% der Internetnutzer auch Google-Nutzer. In der Vergangenheit hat Google ja auch sehr viel Geld von Sicherheitsdiensten bekommen, um eine Infrastruktur aufzubauen, die dann später erst bekannt wurde über die Snowden-Enthüllung. Auch heute arbeitet Google noch mit der DARPA, einer Wissenschaftsorganisation, die mit dem Militär zusammenarbeitet. Google ist ein wichtiger Partner geworden und damit eben auch ein Geheimnisträger, also ein Partner für den Staat. Was für Auswirkungen kann denn diese Partnerschaft in Zukunft haben?
Well, I think that you've hit on something very important, which is
Da sprechen Sie etwas sehr Wichtiges an, wie die technologische Revolution Massenüberwachung für Staatsregierungen erschwinglich gemacht hat. Und nicht nur für die Five Eyes-Länder USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland oder die EU, sondern für Regierungen auf der ganzen Welt. Das wird klar, wenn man sich Überwachungsstaaten wie Äthiopien ansieht, wo es keine eigenen technischen Möglichkeiten gibt, keine eigene Technologieszene. Nein, sie kaufen einfach Überwachungstools, meist von europäischen Unternehmen. Italien ist der Hauptexporteur und nutzen diese für die Massenüberwachung ihrer eigenen Bevölkerung. Ich denke, das ist ein bemerkenswerter Generationenwechsel. Noch vor 30 Jahren ungefähr hat die Stasi jeden 60. Bürger als Informanten angeheuert und jetzt ist die NSA in der Lage, die ganze Welt auszuspionieren mit einer Person, die 10.000 Menschen überwacht. Von 1 zu 60 zum heutigen 1 zu 10.000 gab es also einen enormen Zugewinn an Produktivität, was die Effizienz der Überwachung betrifft. Das liegt großenteils darin, dass wir für unsere eigene Überwachung selber zahlen. Wenn wir Google benutzen, wenn wir globale Dienste nutzen, wenn wir unsere Handyrechnungen zahlen, dann finanzieren wir die Datensammlungen, auf die die weltweiten Überwachungsapparate für ihre kostengünstige Überwachung zurückgreifen. Google ist nur eins von vielen Unternehmen, die damit zu tun haben. Obwohl die Datenmenge, über die Google verfügt, bemerkenswert groß ist, gibt es einen kleinen, aber wichtigen Unterschied zwischen ihnen und den anderen Technologiegiganten. Und der liegt in dem viel belächelten Slogan "Don't be evil", sei nicht böse. Was für Technologiefirmen momentan am schwersten erhältlich ist, ist nicht Geld oder Kundschaft, sondern das sind qualifizierte Ingenieure. An denen gibt es einen weltweiten Mangel. Im Bereich der künstlichen Intelligenz verdienen Forscher zum Beispiel 1 Million Dollar und mehr pro Jahr, weil ihre Arbeitskraft so gefragt ist. Was Google gemacht hat, um eine bestimmte Gruppe von Ingenieuren zu sich zu locken, ist das Motto "Don't be evil" als Teil ihrer Firmenbeschreibung zu etablieren. Natürlich beherzigen sie dieses Prinzip nicht immer. Vielleicht ist das sogar eher die Ausnahme als die Regel. Aber man sagt ja, jeder scheitert an seinen eigenen Prinzipien. Aber einige von uns scheitern an Prinzipien, die besser sind als andere. Wenn Facebook ein Motto hätte, wäre das wohl, sei so böse wie möglich und dann mach dir vor, du seist gar nicht böse. Apples Slogan wäre, sei nicht böse, außer du musst gerade mal deine Konkurrenz ausschalten, dann sei so böse, wie du magst. Oder wenn die chinesische Regierung dich bittet, böse zu sein, dann sei auch böse. Googles "Don't be evil" ist ein wichtiges normatives Statement und wir haben es durchaus schon in Funktion erlebt. Kürzlich plante Google einen Vertrag mit dem Pentagon, demzufolge es künstliche Intelligenz für Drohnenkriege zur Verfügung stellen würde. Daraufhin haben 10% der Ingenieure von Google einen Brief unterschrieben, in dem stand, dass die Firma das nicht tun sollte.
for a much larger contract to provide the entire IT infrastructure.
Dieser Drohnenkrieg-Vertrag war eigentlich nur ein Testballon für einen wesentlich größeren Vertrag, laut dem Google die gesamte Infrastruktur für das Pentagon organisieren sollte. Ein Projekt namens JEDI, Joint Electronic Defense Initiative, gemeinsame elektronische Verteidigungsinitiative. Dieses Projekt hätte sich in einem finanziellen Rahmen von ca. 19 Milliarden Dollar bewegt. Aber weil 10% der Mitarbeiter auf Ingenieursebene gesagt haben, wir gehen oder wir werden die Firma deutlich kritischer sehen, wenn das gemacht wird, musste Google von diesem Milliardenvertrag Abstand nehmen. Das hätte in jedem Technologieunternehmen passieren können. Aber der Grund dafür, dass es zuerst bei Google passiert ist, ist, dass einige der Ingenieure sich in der Lage sehen, jeden Morgen zur Arbeit zu gehen, weil sie für eine Firma arbeiten, deren Motto Don't be evil lautet. Jedes Mal also, wenn Google etwas Böses plant, müssen sie nicht nur die Profite auf ihrer Rechnung haben, die sie aus diesem Bösen ziehen werden, sondern auch die Kosten, die das mit sich bringen wird, bezüglich der wichtigen Mitarbeiter, die sie deshalb verlieren werden. Wenn man schon für jemand Böses arbeitet, warum nicht gleich für Facebook? Vielleicht ist der Arbeitsweg kürzer. Ihre Cafeteria hat besseres Essen. Warum also für Google arbeiten, wenn Google genauso böse ist wie Facebook? Ich halte das für eine wichtige Unterscheidung, die Leute oft übersehen, die nur die Gelegenheiten wahrnehmen, wenn Google böse handelt, aber nicht die Motivation der Leute, die bei Google arbeiten.
Kürzlich hat Google ja bekannt gegeben, dass man diesen Slogan Don't be evil gar nicht mehr benutzen möchte. Macht das irgendeinen Unterschied?
Das stimmt so nicht. Sie haben das Motto nur an eine andere Stelle ihrer Filmphilosophie verschoben. Von den Kernaussagen zu Firmengrundsätzen in einem anderen Dokument. Man könnte argumentieren, dass sie es dadurch als weniger wichtig eingestuft, aber ich glaube nicht, dass sie es komplett aufgegeben haben. Sie haben es wohl eher zum Teil eines breiteren Spektrums an Prinzipien gemacht. Die anderen Grundsätze, die Sie in diesem Dokument aufführen, sind auch nicht ganz schrecklich. Ich denke, wir machen einen Fehler, wenn wir über die negativen Auswirkungen der Technologie sprechen, ob es sich nun um Google, Uber oder Facebook handelt, wenn wir sagen, diese Firmen nutzen schlimme Methoden. Also ist alles, was sie tun, schlecht. Aber es ist positiv, in der Lage zu sein, ein Taxi zu bekommen, wo immer man sich befindet, ohne lang rumzustehen und zu winken. Oder als Taxifahrer zu wissen, wo seine Kunden sind, ohne ewig herumzufahren und winkende Menschen zu suchen. Negativ ist, dass das alles von einer verschlingenden Firma wie Uber ermöglicht wird, deren Gründer glauben, dass Ayn Rand eine politische Philosophin war und keine Schundromanautorin. Aber Menschen haben die Uber-Idee teilweise aufgegriffen und sie zu gesellschaftlichem Nutzen angewandt. In Austin, Texas, hat Uber zum Beispiel die Stadt verlassen, weil ihnen die Regulierungen der Stadtregierung nicht gepasst haben. Die Fahrer dort haben eine Kooperative gegründet, die Uber imitiert, mit dem Namen Ride, die sich im Besitz der Fahrer befindet und ihnen 25% mehr zahlt als Uber oder Lyft. Jetzt haben die Menschen und auch die Taxifahrer in Austin einen besseren Service. Das Problem liegt also nicht darin, dass Google existiert und uns mit Suchhilfsmitteln versorgt. Das Problem liegt darin, dass Google metastasiert ist zu einem riesigen, gefräßigen Datenbaron, der sich um seine Steuerzahlungen drückt, mit dem Militär zusammenarbeitet und so weiter. Aber man muss kein Science-Fiction-Autor sein, um sich vorzustellen, wie Google aussehen würde, das diese Dinge nicht tut.
But you know, you don't have to be a science fiction writer to imagine how you might have a Google that didn't do those things.
Einerseits also verhaltener Optimismus, Googles Ideen und Mitarbeiter könnten die Welt besser machen. Andererseits auch klarer Aufruf dazu, Google nicht einfach gewähren zu lassen. Cory Doctorow war das. Wir haben das Interview am Donnerstag mit ihm aufgezeichnet.
Und man kann es auch komplett nachhören. Wir haben das schon getwittert, den Link, wo das dann geht. Spannend übrigens, das hat er uns im Interview erzählt, dass Doctorow vor vielen Jahren eine Geschichte geschrieben hat. Damals war die Aufgabe, was wäre, wenn Google evil werden würde. Scroogled hieß diese Geschichte.
Die ist von 2007 und interessanterweise ist auch ein Teil in der Geschichte, der eine Rolle spielt. Die Vorhersage, wie es denn wäre, wenn große Firmen wie Google auch in China operieren würden, sich nämlich dann dem Regime anpassen. Und das hört sich also rückblickend wie eine sehr treffende Vorhersage an, wenn man sich die aktuellen Geschichten mal anschaut.
Kann man ja nochmal nachlesen. Mhm. Wie Google die Gesellschaft verändert und vielleicht diskriminiert, das hören wir gleich vorher. Miles von Harlan.
Miles in my hood, thoughts in my hood.
Harlan Hutton ist 19 Jahre alt und hat die halbe Musikerszene von Memphis, Tennessee um sich geschart. Harlan, so heißt die Sängerin und die Band, schreibt alle Stücke selbst. Miles, das haben wir gerade gehört.
Wenn wir bei Google googeln, müssen wir mittlerweile nicht mehr den gesuchten Begriff vollständig eingeben. Schon nach wenigen Buchstaben schlägt die Software Begriffe vor, die wir möglicherweise meinen könnten.
Diese Autovervollständigung ist diskriminierend, sagt zumindest eine Organisation namens Goliath Watch. Und dahinter stecken die Aktivisten Thomas Dürrmeier und Sven Perten, die mit einer Studie zur Autovervollständigung an die Öffentlichkeit gegangen sind.
Carina Frohn hat mit einem der Aktivisten gesprochen und ihre Studie für uns gelesen.
Wenn ich eine schadhafte Software habe, die kriminelle Handlungen vorschlägt, dann müsste ich das erstmal abschalten. Das finde ich erstmal die allereinfachste Lösung.
Löschen möchte Thomas Dürrmeier damit das vermeintliche Problem der Diskriminierung durch die Autovervollständigung von Google. Die schaltet sich immer ein, wenn ein Nutzer etwas in die Suchmaske einträgt. Das wird dann durch einen Algorithmus mit zusätzlichen Worten zu wahrscheinlichen Suchanfragen ergänzt. Eigentlich soll die Autovervollständigung den Nutzern helfen, bessere Suchergebnisse zu bekommen.
Wenn ich eine Gruppenbezeichnung eingebe, wie Flüchtlinge und dann gewisse Verben wie sollen, nicht, können, müssen, kriege ich diskriminierende Aussagen. Und diese Struktur von Hass- und Hetzaussagen, die dadurch entstehen, bezeichnen wir als Autodiskriminierung.
Der Autodiskriminierung haben die Aktivisten von Goliath Watch mit einer Kampagne und einer Studie den Kampf angesagt. Neu ist das allerdings nicht. Die Organisation UN Women schaltet im Jahr 2013 Werbeanzeigen gegen die alltägliche Diskriminierung von Frauen. Ihr Plakatmotiv? Vorschläge von Googles Autovervollständigung, darunter unter anderem die Suchvorschläge »Frauen müssen kontrolliert werden« oder »Frauen müssen diszipliniert werden«. Ein anderes Beispiel. 2015 entfernt der Suchmaschinenanbieter nach langem Zögern Autovervollständigungen, die die Gattin des ehemaligen Bundespräsidenten, Bettina Wulff, als Rufschädigung empfand. Auch für abwertende Vervollständigungen bei der Suche nach Konkurrenzunternehmen musste Google Strafen zahlen. Immer wieder verspricht die Suchmaschine Besserung. Auf Anfrage zu den Problemen mit der Autokorrektur verweist Google auf das Statement ihrer Sprecherin Lena Heuermann.
Die Vervollständigung von Suchanfragen wird automatisch und ohne menschliches Zutun durch einen Algorithmus generiert. Wir geben uns Mühe, unangemessene Vervollständigungen zu vermeiden. Dies gelingt uns aber leider nicht immer.
Darin sieht Corinna Barth eines der großen Probleme der modernen Gesellschaft. Die Informatikerin der Technischen Universität Braunschweig beschäftigt sich seit gut 20 Jahren mit Geschlechterfragen in technischen Entwicklungen. Für sie kann ein Algorithmus niemals objektiv sein, da er von einem Menschen mit einem bestimmten Hintergrund kreiert wurde. Das Klischee vom weißen Mann bestätigt sich für sie hier allzu oft. Zumal ein Algorithmus wie der von Google ohne eine Veröffentlichung nicht überprüft und bewertet werden kann.
Es ist eine verteilte Verantwortlichkeit. Wir haben als Nutzende Verantwortung, wenn wir Technik entwickeln, aber da steckt natürlich noch die Politik, das Rechtssystem und so weiter und so fort dahinter. Und wir müssen gucken, an welchen Schrauben wir eigentlich drehen können und ja, welche Welt wollen wir eigentlich.
Immerhin beherrscht Google mit über 90% Marktanteil den Suchmaschinenmarkt. Studien zeigen, dass die Vorschläge der Autokorrektur immer häufiger angenommen und dabei nicht hinterfragt werden. Ein Trend, der Dirk Lewandowski Sorgen macht.
Es bedarf nicht nur ein bisschen mehr Kompetenz. Also jetzt sage ich es mal ganz unwissenschaftlich, was wir in allen Studien herausfinden zur Kompetenz der Suchmaschinennutzer, ist, dass die Nutzer keine Ahnung haben von Suchmaschinen. Und das zieht sich durch alle Altersschichten hindurch.
Der Informationswissenschaftler hat seine Forschung Suchmaschinen und dem Umgang mit ihnen gewidmet. Auch er hat die Mechanismen hinter der Autovervollständigung einmal genauer hinterfragt und ist immer wieder auf diskriminierende Äußerungen gestoßen. Jedoch findet er die Studie von Goliath Watch zur Autodiskriminierung fatal.
Ich habe mir das angeguckt und ich bin da eigentlich erstaunt, wie naiv die an die Sache rangegangen sind. Das kann das Phänomen die Größe nicht messen, sondern kann einfach nur beispielhaft erklären, dass es das gibt. Und ich glaube, da haben wir halt ein enormes Problem.
Für Goliath Watch wäre die Abschaltung der Autovervollständigung bei Google sowieso nur ein allererster Schritt. Eigentlich haben Sie es auf den Konzern hinter der Suchmaschine abgesehen.
Was können wir denn, 2 Gründer plus 6 ehrenamtlich Aktive, denn gegen einen der größten Konzerne der Welt tun? Das Zweite war, wo können wir eigentlich relativ leicht und für alle verständlich zeigen, welche Macht und welchen Einfluss dieser riesige Digitalkonzern hat?
Sagt Thomas Dürrmeier. Neben dem Ende der Autovervollständigung fordern die Aktivisten von Goliath Watch deshalb auch mehr Kontrolle durch die Bundesregierung und die Europäische Union. Aber ob die Politik das überhaupt leisten kann, ist fraglich. Da braucht man nur an die katastrophalen Anhörungen von Mark Zuckerberg in Washington und in Brüssel zurückdenken.
Und damit kehren wir zurück zu einer Forderung, die wir heute schon häufiger in der einen oder anderen Form gehört haben. Google soll stärker reguliert und kontrolliert werden und vor allem mehr gesellschaftliche Verantwortung zeigen.
Das beschließt unser Thema des 20-jährigen Geburtstags von Google und wir können an dieser Stelle nur versprechen, wir bleiben dran und hoffen, einen kleinen Einblick und vielleicht Denkanstoß für unseren Netzalltag gegeben zu haben.
Condor ist das, was von der Multi-Instrumentalistin Sarah Ponton aus Philadelphia hier zu hören ist, hat sie gratis auf ihrer Bandcamp-Seite hochgeladen und heißt ebenso wie der Song Condor.
Besprechung.
Die Ausschreitungen in Chemnitz, die nun schon fast 2 Wochen Thema sind, wirken auch in Sachen Pressefreiheit wie eine Zäsur. Die Bilder und Berichte, mit denen Journalisten unverhohlen von Demonstranten attackiert wurden, schockieren und machen Angst. Vergessen wir nicht, es geht um ein Grundrecht.
Aber wir müssen auch darüber reden, ob es nicht vielleicht gerechtfertigterweise ein bisschen Frust gegenüber Journalisten oder Journalismus gibt. Am Montag, da waren da 65.000 Konzertbesucher, um ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Oder wenn halt irgendwo die Luft ganz konkret und ganz extrem brennt, dann sind ganz kürzester Zeit ganz viele Journalistinnen und Journalisten vor Ort und nehmen die Orte des Geschehens in den Fokus.
Ja, und dann sind sie wieder weg, kurze Zeit später. Und eilen zum nächsten Ort eines Großevents. Welche Halbwertszeit hat diese Aufmerksamkeit der Medien eigentlich? Gerade auch mit Blick auf Rechtsextremismus. Und wie muss eine Berichterstattung aussehen, um langfristig für Veränderungen zu sorgen?
Darüber haben wir mit dem Journalisten Bastian Wirzoch gesprochen, der für den Bayerischen und den Mitteldeutschen Rundfunk arbeitet und seit den 90er Jahren schon zum Thema Rechtsextremismus recherchiert.
Und in diesem Zusammenhang hat er auch an vielen Demonstrationen von Rechten oder gegen Rechten teilgenommen und wir haben ihn zuerst gefragt, ob er einen Unterschied wahrgenommen hat zwischen Chemnitz und früheren Demonstrationen.
Also ich glaube, dass es ein bisschen mehr Medienaufmerksamkeit gibt, wenn es zu solchen Situationen kommt, dass mehr Journalistinnen und Journalisten anreisen. Wobei ich sagen kann, dass das Interesse schon immer sehr hoch war in den letzten 20 Jahren, wenn es um Rechtsextremismus ging. Brutaler ist die Sache auf jeden Fall geworden. Das kann ich sicher sagen. Für mich war der Wendepunkt 2013 in Schneeberg. Da ging es los mit diesen Anti-Asyl-Demonstrationen. Da trottete ich als Reporter hinterher, hinter dem Demonstrationszug. Und plötzlich kracht es und ein Fotograf war das, lag blutüberströmt auf der Straße, das Gesicht zusammengeschlagen, komplett. Das hat es in den Jahrzehnten vorher so nicht gegeben. Da war ich nah dran an der NPD, da war das ganze rabiate Personal mit dabei, habe ich mich physisch nie so bedroht gefühlt. Aber jetzt, seit den letzten paar Jahren, muss ich sagen, wurde deutlich brutaler. Man muss sich da absprechen untereinander, wenn man als Reporter dahin geht.
Jetzt ist ja bei Chemnitz einer der wichtigen Unterschiede auch, dass so viel Weltpresse da war, dass man in Deutschland wiederum Artikel gesehen hat, die von anderswo über uns geschrieben wurden. Ist das auch die Regel oder ist das jetzt tatsächlich mehr?
Ich kenne mit Blick auf die internationale Presse solche Artikel schon. Plätzin zum Beispiel, 2006, als das Tagebuch der Anne Frank, eine Ausgabe des Tagebuchs der Anne Frank, verbrannt wurde bei einem Dorffest und das ganze Dorf zugeguckt hat, da war auch internationale Presse da.
Wie lange ist denn die Halbwertszeit dieser Aufmerksamkeit? Geht das dann schnell wieder zurück ins Vergessen?
Schauen Sie sich Tröglitz an. Das war 2015, zweimal großer Medienauftrieb, als der Ortsbürgermeister zurücktrat, weil Neonazis mit Drücklitzern an seinem Haus vorbeigelaufen sind, weil er sich für die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen hat. Ein paar Monate später dann nochmal sehr viel Presse vor Ort, als die Flüchtlingsunterkunft dann brannte. Und Markus Niert, so heißt der Bürgermeister und seine Frau, der Ex-Bürgermeister, sagen heute, damals waren die Medien in der Hochphase der Berichterstattung eine Art Schutz. Also es kam zu Morddrohungen und da war das ein positiver Medieneffekt. Im Nachhinein ist es jetzt so, die Familie ist quasi isoliert. Es geht das Narrativ um. Niert hat damals die Medien geholt. Der ist der Nestbeschmutzer. Der ist schuld, dass wir negativ in die Schlagzeilen kamen. Da wird Schuld der Familie zugeschrieben und nicht jetzt etwa Brandstiftern oder Neonazis, die demonstrieren.
Jetzt könnte man also sagen, wir beobachten hier was, was wir in einer Diskussion über Medien immer mal wieder hören. Nämlich, sie sind da, wenn es knallt, aber dann zwischendurch zu wenig. Würden Sie sagen, dass eigentlich viel mehr Journalisten und Redaktionen vielleicht auch kontinuierlich sich mit Recherchen zum rechtsextremen Milieu beschäftigen müssen?
Ich glaube, dass das auf alle Missstände zutrifft, dass das, wenn man jetzt Umweltjournalisten fragen, die dann genauso antworten wie ich, dass sie sagen, ja, na klar, aber wie sieht der redaktionelle Alltag denn aus? Ich habe auch andauernd Recherchen, die ich dann unterbreche, teilweise nicht weiterverfolgen kann. Ich habe mich im August mit mutmaßlichen Todeslisten einer rechtsextremen Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt. Nordkreuz heißen die. Die sollen da Daten über politische Gegner gesammelt haben. Was ich da ganz spannend finde, wäre ein Blick auf die Zivilgesellschaft. Also ich sehe Gruppen, die sind Aktivisten, NSU-Watch zum Beispiel oder im Leipziger Raum Chronik LE, die recherchieren mit journalistischen Mitteln kontinuierlicher als manche Tageszeitung. Wenn ich wissen will, wer in Leipzig von der Partei Die Linke wieder bedroht wurde, gucke ich nicht in der Leipziger Volkszeitung nach. Da gucke ich bei Chronik LE nach. Aber das sind Aktivisten, das sind keine Journalisten, das muss man wissen.
Also vielleicht kann man sagen, dass Sie das sehr gut ergänzen. Und würden Sie sagen, dass die klassischen Medien mehr Ressourcen zur Verfügung stellen sollten für eine Berichterstattung über Rechte zum Beispiel?
Die Forderung würde ich auf jeden Fall aufstellen. Es ist ja nicht jeder Missstand von derselben Qualität. Und hier haben wir es jetzt offenbar mit einem massiven Angriff der extremen Rechten auf die Mitte der Gesellschaft zu tun, mit dem Versuch einer Diskursverschiebung, einer Normalisierung von rechtspopulistischer, rechtsextremer Ideologie. Hier, denke ich, brennt es mehr als vielleicht in anderen Bereichen, wo es Missstände gibt.
Nun muss ja, um nochmal zur Berichterstattung zurückzukommen, über Nazi-Aufmärsche berichtet werden. Und auf der anderen Seite spielt mediale Aufmerksamkeit den Populisten auch in die Hände, auch Rechten möglicherweise in die Hände. Wie sehen Sie oder wo sehen Sie die Grenze? Wann ist mediale Aufmerksamkeit zu viel Aufmerksamkeit für Populisten oder für Rechte?
Das ist so die alte Plattformfrage. Ne? Man kann da jetzt eine Position beziehen, die heißt strategisches Schweigen. Lasst uns zurückhaltend sein, wenig berichten. Andererseits gibt es die Position, dass man aufklären muss, dass man herausarbeiten muss, den Rassismus, den Revisionismus, das Völkische, die Nähe zu Rechtsextremisten bei der AfD. Sicher gilt, dass auf journalistischer Seite hier Fachkunde gefragt ist. Man muss wissen, was hinter der Verschwörungstheorie von einer angeblichen Umvolkung steckt. Man soll nicht einfach Begriffe wie Überfremdung, Islamisierung übernehmen. Man muss wissen, dass das neurechte Milieu schon seit den 70er Jahren eine Strategie der Diskursverschiebung verfolgt. Also Rechtsaußenpositionen sollen in den Mainstream einsickern. Und das funktioniert, wenn etablierte Massenmedien unkommentiert jetzt von Islamisierung reden. Also es braucht Fachkunde. Und man muss auch wissen, dass es neurechten Ideologieproduzenten wie jetzt AfD-Vordenker Götz Kubitschek aus Sachsen-Anhalt nicht darauf ankommt, einen Diskurs auf Augenhöhe mit der liberalen Öffentlichkeit zu führen. Diesen Leuten geht es um die Zerstörung des Diskurses. Das geben die auch ganz offen zu.
Jetzt ist ja aber so eine Grundannahme, die dann auch selten hinterfragt wird, hinter all dem, dass Wissen vor Populismus, vor Nationalismus schützt. Ist das denn so, wenn es eh nur darum geht, den Diskurs zu zerstören, dass man damit was ausrichten kann? Oder braucht man da eigentlich andere Mittel als nur Aufklärung?
Was sagt die Kommunikationswissenschaft? Ja, Impfnadelmodell funktioniert nicht. Also die Annahme, dass Medieninhalte direkt wirken beim Rezipienten, dann wären ja wie Computerspiele, ja, wäre jeder ein Killer, der Call of Duty spielt. Journalisten haben eine Chronistenpflicht. Wir bieten Informationen an. Das kann zu Aufklärung führen. Die Menschen können damit umgehen, aber der mündige Staatsbürger muss, denke ich, schon selber schauen, wer mit den von uns bereitgestellten Informationen umgeht.
Sagt der Journalist Bastian Würzjoch und plädiert für eine kontinuierliche Berichterstattung und Recherche zu rechter Gewalt. Wir danken für das Gespräch.
Tape Sex sind das, klingen nach 80er Jahre Pop aus London, machen aber ganz aktuell Musik und sind aus Seattle. Von ihrem aktuellen Album Coastal Cities hören wir jetzt die X-Ray Eyes. I guess the interwebs are like a phone booth for you now. You hide your face, you change your ways, and no one will know how. Your mask and cape, they keep you safe. Your image will be clean. Behind closed doors, no one.
Band. Medien und Meinungen.
Ja, und für die Meldung der Woche ist unser Kollege Jochen Dreyer im Studio. Hallo.
Hallo. Das Statistische Bundesamt hat diese Woche neue Zahlen veröffentlicht, wie viele Menschen online sind in Deutschland. Und es sind immer noch nicht alle, für mich überraschenderweise. Grob gesagt sind wir bei 90% angekommen. Wer sind denn eigentlich die anderen 10?
Ja, das ist eine gute Frage. Was machen die auch die ganze Zeit? Aber die Frage ist halt, wenn man sie so stellt, erklärt sie gleich die Antwort mit, wer und wie gezählt wird. Es geht nämlich vorsätzlich erstmal um alle Bürgerinnen und Bürger ab 10 Jahren. Und in der ersten dann gezählten Altersklasse, die von 10 bis 15 Jahren, sind schon 99% online. Und die nächsten zwei, die bis 44 Jahren, die sind wirklich bei 100%. Und dann kommen erst Altersklassen wieder, wo ein größerer Teil das Internet nicht nutzt. Also bis 64 Jahre sind dann noch 5% offline. Über 65 sind es dann diese 34%, die offline sind, kein Computer, kein Smartphone nutzen. Auf die Frage, wer die Offliner sind, ist die Antwort also größtenteils alte Menschen. Die eigentliche Meldung heißt also, oder könnte sie heißen, irgendwann, vielleicht im kommenden Jahrzehnt, wird es die Meldung geben, dass alle Menschen online sind.
Offline dagegen ist der Twitter-Account des Verschwörungstheoretikers und Populisten Alex Jones. Damit ist Twitter nach YouTube und Facebook die letzte große Plattform, die Alex Jones und seine scheinjournalistischen Infowars geschasst haben. So heißt's. Wie haben Sie die Entscheidung begründet, Jochen?
Ja, begründet mit, er habe wiederholt gegen die Richtlinien des Netzwerks verstoßen. Dabei bezogen sie sich aktuell auf Tweets und Videos von letzter Woche Mittwoch. Aber wie du schon gesagt hast, war Twitter auch die letzte große Plattform, die die Verbreitung nicht weiter unterstützen wollte. Da mussten sie einfach auch die Reißleine ziehen. Alex Jones ist nämlich ein ehemaliger Radiomoderator, der bei seinem ebenfalls ehemaligen YouTube-Kanal 2,4 Millionen Abonnenten hatte. Sein Podcast war sehr erfolgreich bei iTunes, ist aber auch gelöscht bei Twitter, hatte er 890.000 Follower. Und Jones verbreitete an diese Menschen zum Beispiel seinen Glauben an eine satanische Verschwörung, der die USA unterwandert hat, oder dass Osama bin Laden schon länger tot war, dann eingefroren wurde, um zu einem passenden Zeitpunkt dann erschossen gezeigt zu werden. Manche Medien haben ihn auch als denjenigen bezeichnet, der Trump die Lügen ins Ohr setzt. Zumindest hat dieser ihn auch wirklich im Wahlkampf in seiner Show besucht. Und also er war wirklich einflussreich und reichweitenstark. Es wird sich zeigen, ob und wie er versuchen wird, seine Gefolgschaft weiter mit beispielsweise Lügen über den 11. September oder mit Aufrufen zur Gewalt gegen die Presse zu erreichen.
Hoffentlich nicht so erfolgreich. Wir gehen zurück nach Europa. Am kommenden Mittwoch findet die Abstimmung über die Urheberrechtsreform der EU im Europäischen Parlament statt. Vor einem Interview hat Cory Doctorow ja gleich seine Ablehnung gegenüber den umstrittenen Artikel 13 und Upload-Filter geäußert. Und auch wir haben ja schon viel über diese Reform berichtet.
Der Rechtsausschuss hatte sich für Filter- und Leistungsschutzrecht ausgesprochen. Das Parlament ist dem aber erstmal nicht gefolgt und wollte Änderungen. Also Jochen, über was wird denn am Mittwoch nun abgestimmt?
Ja, dem Berichterstatter des Rechtsausschusses Axel Voss von der Europäischen Volkspartei, also EVP und CDU, ist es nicht gelungen, eine konsensfähige Mehrheit für einen Alternativvorschlag zusammenzubringen. Und also werden jetzt alle 200 individuellen Änträge einzeln abgestimmt am Mittwoch. Eine gute Zusammenfassung über die verschiedenen Positionen der Parteien hat die deutsche Abgeordnete der Piratenpartei Julia Reeder auf ihrer Internetseite zusammengefasst. Die Verhinderung von Upload-Filtern jeglicher Art ist also schon noch möglich, aber auch nicht einfacher geworden für die, die dagegen sind. Außerdem steht ja auch noch, dass in Deutschland zwar aktive, aber als gescheitert geltende Leistungsschutzrecht mit zur Debatte, das ja stark umstritten ist. Mittwoch wird also ein sehr wichtiger und sehr spannender Tag für das Internet in Europa. Es wird wegweisend, können wir nur hoffen, dass das nicht untergeht in einem gewollten Medienhype um neue iPhones und andere Gadgets. Die werden nämlich ebenfalls am
Mittwoch vorgestellt.
Vielen Dank, Jochen. Alle Links zu den Medien und Meinungen finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de/breitband. Und dorthin kommen Sie, indem Sie googeln.
Zum Beispiel.
Stichwort.
Zum Beispiel. Genau, wir wollen zum Schluss nochmal zu diesem Thema zurückkommen, was die Sendung maßgeblich geprägt hat. Und ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, wenn Doctorow gesagt hat, ja, könnte es nicht auch andere Dinge geben, man kann diese Ideen auch aufgreifen. Es gibt halt so tatsächlich, glaube ich, bei jedem von uns, würde ich unterstellen, das eine Ding, wo man vielleicht überlegt hat, das würde ich gerne anders benutzen, aber es geht nicht. Was ist es bei dir? Hast du sowas? Oder bist du ganz Google-frei, Frau Linz?
Nein, natürlich nicht. Ich google tatsächlich, nutze ich sehr gerne die Suchmaschine. Aber ich muss kurz überlegen, Jochen, vielleicht kannst du zuerst antworten?
Bei mir ist es, und ich weiß, dass es Alternativen gibt, ist Google Docs, weil ich damit wirklich viel arbeite. Ich finde das sehr praktisch. Und
aber gibt es da wirklich Alternativen, die genauso gut und nahtlos funktionieren? Das wundert mich halt auch, weil das genau das eine Angebot ist, wo ich denke, da könnte man doch am einfachsten selber was machen.
Ja, das ist eigentlich am einfachsten. Jetzt ist ja jetzt nicht so kompliziert, das Word in der Cloud, so ja. In dem Sinne, ja.
Also würde man denken, als nicht programmiert.
Ja, genau, würde man denken, das kann doch nicht so schwer sein.
Mir fällt was ein, was ich vielleicht gerne anders nutzen würde, wäre Google Maps. Also benutze ich relativ häufig, aber kann ich mir vorstellen, gibt es vielleicht bestimmt auch schon gute Alternative, oder?
Nee, tatsächlich, also anekdotische Evidenz aus dem persönlichen Leben. Ich versuche das wirklich regelmäßig ein anderes Angebot zu nutzen und ist tatsächlich nicht so gut. Und ich finde das ganz spannend, weil tatsächlich ist Maps auch etwas, wo ich am allerersten sagen würde, da gebe ich gerne meine Daten, weil die auch dazu benutzt werden, um Straßenverkehrsdinge zu machen. Naja, also ich möchte nicht, dass die analysiert werden, aber das ist am ehesten Modell, wo ich mir den Austausch vorstellen kann.
Ja gut, aber wir wissen ja, wie es praktisch läuft.
Ja,
aber das, bei Maps finde ich das auch mit am gruseligsten, glaube ich, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, dass die Daten, also dass da jetzt ein Stau ist, dass das nur da ist, weil alle diese Leute gerade ein Google-Telefon dabei haben, ja? Also ein Android-Gerät und dass daher die oder Maps nutzen, ja? Also dass diese Echtzeitdaten halt darüber kommen.
Aber das ist ja genau das Ding, was ich sage. Da könnte man sich den Austausch noch vorstellen. Das ist natürlich wieder der Haken hinten dran, dass aus den Informationen oder diesen Ortsinformationen noch viel, viel, viel mehr gemacht wird. Aber es ist halt auch so, es gibt halt tatsächlich relativ wenig ernsthafte Alternativen.
Ja. Vielleicht kommen die ja.
Wenn Sie eine haben, sagen Sie uns Bescheid. Auf Twitter zum Beispiel unter @breitband. Wir haben hier noch zum Schluss, bevor wir uns ganz verabschieden, eine kleine Netzmusik von Isla Panorama. Dahinter steckt die Mitte 20-jährige Ino Guridi, die in Montevideo geboren wurde und da anscheinend viel Synthie-Pop aus den 80ern gehört hat. Paradise ist das hier und damit verabschieden sich Markus Richter und
Vera Linz und
Jochen Dreier.
Wo du schon mal da bist. Tschüss, Sie können uns natürlich nachhören im Podcast. Das schick mir dann gleich über Twitter. Tschüss.
Tschüss.